HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Schlechte Nachrichten gibt es in dieser Kulturlust. Das Staatstheater in Wiesbaden wurde geschlossen. Im neobarocken Foyer hat ein Supermarkt eröffnet. Die Bühne des großen Hauses wird zum Autokino und im Studiokeller laufen Pornos. Bad News, oder?
Die Zeit, in der wir leben, hat auch was damit zu tun, dass ein gewisser Konsens nicht mehr gilt. Und dass das, was vielleicht für Sie und mich Bad News sind, vielleicht für andere Leute überhaupt keine Bad News sind, sondern die finden das richtig gut.
Sagt Maria Magdalena Ludewig. Sie steckt hinter der neuen Nutzung des Wiesbadener Staatstheaters als Kuratorin des Festivals Wiesbaden Biennale, das in den kommenden Tagen neue Räume für Kunst, Kommerz und Kommunikation erschließen will. Das Ganze unter dem Titel Bad News. Mehr darüber in dieser Sendung. Außerdem der Kulturtipp für Kunst umsonst und draußen und der Filmcheck mit Backlansman von Spike Lee. Marcel Duchamp stellte ein Pissoir ins Museum. Andy Warhol druckte Suppendosen der Marke Campbell auf Leinwand und das Wiesbadener Staatstheater beherbergt jetzt einen Rewe-Markt in seinem Foyer. Triviales aus unserem Alltag begegnet uns im Kulturtempel wieder und wird plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Auf diesen Effekt setzen auch die Macher der Wiesbaden-Biennale in diesem Jahr. Andrea Bornhagen war schon einkaufen.
1, 2, 3, Kasse 3 ist geöffnet.
Der Rewe im Foyer ist ein Knaller, schon allein farblich, auch wegen der großen leuchtend roten Schilder. Wer den Raum als Theatergänger kennt, dem gehen die Augen über. Ein Vollsortiment als Schlaraffenland in den heiligen Hallen. Dabei passen bunte Müslipackungen und Maisdosen erstaunlich gut zu Marmor und Stuck. Kuratorin Maria Magdalena Ludewig hat mit ihrem Kollegen Martin Hammer für die Biennale ein Szenario entworfen. Was wird aus dem Theater, wenn das Theater auszieht?
Naja, wir haben uns relativ ernsthaft gefragt, was würde man denn mit so einem Gebäude machen, wenn man wirklich das einer Nachnutzung anheimstellen würde. Und das ist halt oftmals der Fall, dass irgendwie dann halt eher die Supermärkte irgendwie noch das sind, was dann halt die Leute noch zieht.
Wird unsere Konsumfreude schon bald das Ende der Kultur bringen?
Das kann ich nicht beurteilen oder beziehungsweise das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Es gibt aber sehr, sehr spannende Verlinkungen, weil natürlich, also das hier ist ja Neobarock. Im Barock ging es ja sehr, sehr viel um Genuss und um Opulenz. Und wenn Sie sich jetzt angucken, hier das Obst, das passt hervorragend, dieses Obstplakat. Wer sagt denn, dass Essen nicht Kultur ist?
Die Erbauer waren vorsichtig. Rundherum ist alles unter Denkmalschutz. Sascha Nauroth von der Bauabteilung bei Rewe.
Es ist definitiv ein sehr, sehr besonderes Gebäude. Wir haben hier unglaublich viel Stuck, unglaublich viele Kunstwerke, die auch einen gewissen Schutz benötigen. Wir haben zu den Wänden immer 10 cm Abstand gelassen. Die Regale, generell alles, was hier eingebaut wurde von unserer Seite, ist nicht mit dem Gebäude verbunden. Das war auch eine der Auflagen.
Wie viel die passgenaue Anfertigung von Regalen und Lampen gekostet hat, verrät Rewe-Sprecherin Katrin Allstedt nicht. Es fällt unter Werbung.
Es ist ein toller Markt. Wir zeigen mal wieder, was wir an jedem Standort machen können, dass wir auch auf der kleinsten Fläche, das sind hier 300 Quadratmeter, einen Supermarkt bauen können und dass er schön aussieht.
Das Motto der diesjährigen Biennale ist Bad News, schlechte Nachrichten. Katzenfutter und Deo im Prunkbau von 1894, einkaufende Jogger statt Bildungselite. Ist das ultimative Symbol für den Untergang des Abendlandes? Der Wiesbadener Philosoph Wolfgang Buschlinger meint nicht.
Ich glaube, der Konsum selbst ist eine Kulturerrungenschaft. Wenn man einen Markt wie diesen hier betrachtet, dann sieht man, dass die Produkte kulturell erworbene Produkte sind. Also viele Dinge, die gab es einfach vor 100 Jahren nicht. Dass man das mit Geld regelt, dass man den Austausch regelt, ist auch eine kulturelle Errungenschaft. Und von einem bestimmten, jetzt nicht so hochgeistigen Kulturbegriff, gehört das alles miteinander zusammen. Und von daher ist die Grenze möglicherweise gar nicht so streng, wie man sie immer denkt. Jedenfalls dann, wenn man keinen so sehr deutschen, sehr moralgefärbten, sehr geistig hochstehenden Kulturbegriff.
Es ist bei der Biennale nicht die einzige Umnutzung des Theaters. An der Außenfassade wird gerade eine große Holzkonstruktion zusammengehämmert. Eine eigens gebaute Rampe für Autos, damit sie im ersten Stock auf die Bühne des Staatstheaters fahren können. Aus Sicherheitsgründen wird ihnen dann Benzin abgepumpt und die Batterie abgeklemmt. Da das nur bei älteren Modellen gut geht, sind die Autos älter als 15 Jahre. Bürger sind aufgerufen, sie zur Verfügung zu stellen.
Also wir haben einen wahnsinnig schönen Rolls-Royce und da hat halt der Besitzer gesagt, da darf man nicht mit Popcorn und Cola und dergleichen rein. Also wenn man in der abgeranzten Familienkutsche mit den Kaugummiflecken auf der Rückbank sitzt, dann hat man eine große Chance, dass man wahrscheinlich auch dabei ein Bier trinken kann. Wenn man das Glück hat, im Rolls-Royce zu sitzen, dann ist das nicht der Fall.
Die Autos mit den Sitzplätzen stehen auf der Bühne. Vor den Zuschauerrängen hängt die Leinwand. Gezeigt werden Lola von Fassbender, Das große Fressen oder auch Pretty Woman. Die Karten für das Autokino sind allerdings knapp. Zurück im Rewe-Supermarkt freut sich Festivalmacherin Maria Magdalena Ludewig auf einen besonderen Termin, wenn am letzten Festivaltag die Oper Don Giovanni den Auftakt zur klassischen Theatersaison einläutet und in der Pause die Türen zum Rewe-Supermarkt aufgehen.
Andrea Bonhagen berichtete aus Wiesbaden. Das Staatstheater als Supermarkt und Autokino, das ist die eine Seite des Festivals Wiesbaden Biennale, das in dieser Woche startet. Auf der anderen Seite verwandelt sich eine ehemalige Einkaufspassage in einen Ort der Kunst. Die Rede ist von der City-Passage zwischen Fußgängerzone und Schwalbacher Straße in Wiesbaden. Anfang der 80er Jahre war sie der letzte Schrei mit ihren postmodernen Erkern und verwinkelten Treppen. Doch schon längst haben hier die letzten Läden und Restaurants geschlossen. Ich habe die Kuratorin der Wiesbaden Biennale, Maria Magdalena Ludewig, gefragt, warum sie die verlassene City-Passage für die Wiesbaden Biennale ausgewählt hat und welche Spuren vom früheren Leben hier noch zu finden sind.
Ach, das ist total spannend. Also es sind ja sehr, sehr viele Inhaber auch mit migrantischem Hintergrund und eigentlich war das so ein Melting Pot von kleinen Gewerbetreibenden jetzt zum Schluss. Natürlich auch einige Billigläden und viele Restaurants tatsächlich, aber irgendwie doch auch eine fast dörfliche Atmosphäre. Also es gibt da so alte Laternen, die da früher mal standen oder so Straßenschilder, die so ein bisschen suggerieren, als wäre man so auf so einem Dorfplatz oder so. Mhm. Und das alles irgendwie in so einem komischen innerstädtischen Hinterland. Das ist schon ganz spannend. Also es hat was sehr Schönes auch.
Dieser Ort ist ja jetzt aufgegeben worden. Diese Passage ist leer. Was ist das für ein Ort für Ihre Inszenierungen, für die Wiesbaden Biennale? Was macht ihn so besonders, um dort, ja, was eigentlich zu veranstalten?
Wir veranstalten dort einen Parcours, einen installativ-performativen Parcours, in dem man verschiedene Arbeiten von internationalen Künstlern entdecken kann. Das sind Arbeiten, die sich teilweise sehr, sehr spezifisch auf den Ort beziehen. Also zum Beispiel arbeitet Rabia Mruhe im ehemaligen Schleckerladen und hat sich mit der Geschichte der Schleckerfrauen beschäftigt und mit der Art und Weise, wie die Angestellten heutzutage durch Maschinen ersetzt werden, und hat eine spekulative Zukunft entworfen, die sehr konkret wird da im Schleckerladen zum Beispiel.
Die Wiesbaden Biennale ist ja eigentlich ein Theaterfestival oder hat zumindest diese Geschichte. Das klingt mir jetzt zum Teil mehr nach Installation, nach bildender Kunst. Werden die Grenzen da fließend?
Ja, das ist ja in den letzten Jahren vollkommen normal geworden, dass man so ein bisschen die Spartenbeschreibungen aufgegeben hat. Es gibt Künstler, die Werke schaffen und die Narrationen schaffen. Und das tun sie mit unterschiedlichsten Mitteln. Und für mich ist das dann nicht so ganz relevant, ist das jetzt Performance oder Theater oder ein immersiver Raum oder eine Installation. Ich glaube, wir haben viele Grenzgänger dabei, die einfach sich mit Erzählungen beschäftigen, die diese Passage so vorgibt und die dann da ihre Narrationen weiterspinnen.
Sie haben eben schon den Begriff Hinterland erwähnt. Der ist, glaube ich, wichtig für das, was Sie da vorhaben. Inwiefern ist dieser Ort einer, der zwar mitten in Wiesbaden ist, aber doch irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss?
Naja, zum einen ist es ganz konkret ein Hinterland, weil es halt wirklich versteckt ist zwischen den Fassaden. Das heißt, man muss es wirklich ein bisschen entdecken. Zum anderen ist es so, dass das so ein bisschen sinnbildlich steht für die andere Seite von Wiesbaden. Also nicht die Wilhelmstraße und das Kurhaus und das historische Staatstheater und die schöne Prachtstraße, sondern eben die Schwalbacher Straße, was vor allen Dingen eine viel befahrene, vierspurige Straße ist, mit dem Westend, was auf der anderen Seite ist. Und die City Passage ist wie so der Anker zwischen dem Westend und der Innenstadt. Und das ist eigentlich das Besondere daran und was sie so, ja, auch für die Stadt so wichtig macht.
Diesen Ort haben Sie also jetzt zum Ort der Kunst und der Inszenierungen gemacht. Auf der anderen Seite ist das pompöse Wiesbadener Staatstheater mit seiner neobarocken Architektur eher ein Ort des Kommerzes geworden. Wir haben es eben im Beitrag von Andrea Bonhagen schon gehört. Da ist ein Rewe-Supermarkt eröffnet worden. Was hat es mit diesem Tausch auf sich? Also Kunst in die frühere Einkaufspassage und den Kommerz ins Theater?
Also natürlich ist es ein spekulativer Tausch, es ist natürlich ein Spiel. Mhm. Und ich glaube, wir versuchen, die spielerische Gedankenfreiheit auszuloten, um einfach den Kopf aufzubekommen für das Undenkbare. Wir leben in einer Zeit, in der das, was gestern noch undenkbar erschien, morgen schon normal ist. Wenn man in die politische Landschaft guckt, erschrecke ich mich öfter mal wieder, was jetzt so alles so zur Normalität gehört. Und wir versuchen eigentlich, diese Art von Grenzüberschreitung in eine künstlerische Ästhetik zu übersetzen. Und ich glaube, diese spekulative Nachnutzung des Staatstheaters und dieser Tausch, den wir da machen, ist Teil dessen, mit den Insignien dieser sehr schönen Stadt auch ein bisschen zu spielen und zu sehen, wo setzen die Widerstände ein? Sind die Menschen dafür empfänglich? Ist das vielleicht sogar ganz nett, wenn da ein Rewe im Supermarkt ist? Also ich meine, die Theatermitarbeiter freuen sich, dass sie jetzt endlich zum Einkaufen kommen.
Also es ist wirklich ein ganz realer Rewe, wo man wirklich einkaufen kann. Welche Reaktionen gibt es denn über die Theatermitarbeiter hinaus? Gibt es da auch welche, die sagen, um Gottes Willen, in unserem schönen Staatstheater?
Ja, ich bin, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin wirklich positiv überrascht. Man beschäftigt sich ja sehr lange mit so einem Projekt und ich dachte dann immer so, ach, das wird einfach niemanden interessieren. Mein Gott, dann zieht da halt ein Rewe ein. Naja, und? Der ist ja nur für 11 Tage da, dann ist er wieder weg. Und jetzt ist es plötzlich doch so, also da gibt es richtig Emotionen. Da wird richtig gekämpft, da wird um die Identität des Staatstheaters gerungen und das, obwohl wirklich Rewe nicht eine einzige Schraube irgendwo reingeschraubt hat. Also sie werden diesen Ort blitzsauber wieder hinterlassen. Also da wird dem Staatstheater nun wirklich gar nichts angetan, aber diese symbolische Besetzung, das löst richtig was aus. Ich bin extrem positiv überrascht, wie emotional die Menschen zu ihrem schönen Staatstheater sind. Da hat das Theater ja gute Hoffnung für die Zukunft.
Und Sie haben das ja ein bisschen provoziert mit diesem Begriff Nachnutzung. Also eigentlich suggerieren Sie, das Staatstheater wird aufgegeben und man guckt, was kann man draus machen. Nicht nur ein Rewe, sondern auch noch ein Pornokino und ein Autokino. Sind das denn die Bad News, die der Wiesbaden Biennale in diesem Jahr den Titel geben? Sind das wirklich schlechte Nachrichten, die Sie hier unters Volk bringen?
Naja, die Frage ist ja immer, für wen? Und ich glaube, die Zeit, in der wir leben, hat auch was damit zu tun, dass ein gewisser Konsens nicht mehr gilt. Und dass das, was vielleicht für Sie und mich Bad News sind, vielleicht für andere Leute überhaupt keine Bad News sind, sondern die finden das richtig gut. Und ich glaube, dass dieser Konsens, auf den man sich mal so ein bisschen einigen konnte oder verlassen konnte, auch im politischen, aber in vielen anderen Bereichen auch, der gilt irgendwie nicht mehr. Der ist irgendwie aufgekündigt. Und es gibt einfach verschiedene Lager. Und ich bin auch selber verunsichert geworden. Weiß ich eigentlich noch, was die anderen wirklich denken? Oder bin ich doch auch in meiner Filterblase, wo ich vielleicht nicht mehr einschätzen kann, für wen das jetzt Good oder Bad News sind? Und ich glaube, was wir versuchen, ist, uns auf Messers Schneide zu bewegen und rauszufinden, wo verlaufen die Linien. Mhm. Und insofern würde ich bei ganz vielen Sachen immer sagen, nee, so einfach ist das nicht.
Und Sie bieten Gespräche an, die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen im Migrantenstadel in der Wartburg, auch an der Schwalbacher Straße. Sind das vor allem Themen der Einwanderungsgesellschaft, die dort im Diskurs verhandelt werden sollen?
Ich würde jetzt mal sagen, der postmigrantischen Gesellschaft. Ja, natürlich. Es geht um die lange Tradition der Migration in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie erst seit 10 oder 20 Jahren ein Thema wäre, sondern die erste Gastarbeitergeneration der türkischen oder griechischen Gastarbeiter oder italienischen Gastarbeiter, die ist ja schon Jahrzehnte und mehrere Generationen hier. Und
deshalb postmigrantisch, man ist eigentlich schon einen Schritt weiter, oder?
Ja, eigentlich ja. Und das ist irgendwie aber auch Teil der Merkwürdigkeit, dass das im Moment wieder so, also man hat irgendwie, habe ich das Gefühl, was verpasst. Man hat verpasst, sich einem bestimmten Thema irgendwie wirklich ernsthaft zu widmen. Und dann sind eben tatsächlich jetzt so merkwürdige Konflikte entstanden, die eigentlich, wie gesagt, die türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, sind teilweise seit 50, 60 Jahren hier. So, das ist einfach, also ist ja nicht gestern. Und das ist natürlich irgendwo, sich dem mal zu widmen und vor allen Dingen auch, was uns total wichtig war, die Wartburg liegt ja quasi direkt am Westend und eigentlich wäre das ein ideales Nachbarschaftstheater. Und wir haben mal festgestellt, dass im Westend eigentlich niemand diese Wartburg von innen kennt. Weil die halt normalerweise nicht in das Theater gehen, was dort gemacht wird. Und wir haben halt mit sehr, sehr vielen Mitteln versucht, ein Programm zu machen, was vielleicht auch das Westend ins Migrantenstadel lockt.
Maria Magdalena Ludewig, eine der Kuratorinnen der Wiesbaden Biennale. Vom 23. August bis zum 2. September sind Theater, Film, Installationen und Performances an verschiedenen Orten in Wiesbaden zu erleben.
HR Info. Kulturtipp.
Und der kommt heute von Beate Kempfert, der Leiterin der Opel-Villen in Rüsselsheim. Sie empfiehlt in diesen Spätsommertagen Kunst umsonst und draußen.
Im öffentlichen Raum, und das heißt wirklich frei zugänglich, ohne jeglichen Eintritt, ist im Moment, den ganzen Sommer lang, Color Master F, eine riesige Installation von dem Düsseldorfer Bildhauer Manuel Franke. Manuel Franke ist 1964 geboren und hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren immer durch monumentale, große Skulpturen einen Namen gemacht. Also als Vorstellung zum Beispiel riesiges Industrieblech in Violett an eine Häuserfassade, aber an die ganze Häuserfassade gelehnt. Hier in Frankfurt, in Städelgarten, ist er eingeladen, auch etwas zu tun. Und natürlich hat er gesagt, Mensch, das ist ja ein ganz perfekter Garten. Was kann ich hier noch ergänzen? Aber die Ergänzung ist vehement, kann man sagen. An den Rande des Rasens hat er ein riesiges Objekt, Installation gesetzt, 50 Meter lang, 2,50 Meter hoch, in den Farben Orange, Rosa, Blau, Beton und natürlich immer wieder dieses Industrieblech, für das er auch bekannt ist. Also er wollte irgendwie stören, aber auch etwas geben, an das man sich sozusagen anlehnen kann. Man kann darunter Schatten suchen, sitzen, auch klettern. Es gibt ein Schild, das warnt allerdings, alles auf eigene Gefahr. Aber für Klimmzüge, glaube ich, kann man das durchaus ausprobieren. Also etwas, wo wir gefragt sind, Besucher gefragt sind. Ich persönlich finde es besonders spannend, Kunst im öffentlichen Raum zu entdecken und empfehle darüber hinaus auch die neue Homepage der Stadt, Kunst im öffentlichen Raum. Jeder hat bestimmt schon irgendetwas gesehen in seiner Straße oder auf einem Platz, was er so hinterfragt hat, was ist das eigentlich? Jetzt kann man Straßennamen eingeben, sofort schaut der Künstler heraus, weitere Informationen. Und so ist es auch, denke ich mir, interessant, mal durch die Stadt zu gehen oder selbst eine Fahrradtour anzulegen oder auch einen Führer zu nehmen, weil direkt neben dem Städelgarten, Hans-Thoma-Straße, befindet sich schon eine reizvolle Bronzearbeit von Philippa Pettersen, die vor einigen Jahren dort installiert worden ist, um einen Ort der Erinnerung, nämlich für ein jüdisches Kinderheim zu schaffen. Das ist ein Bronzekreisel. Und so konnte man weiterlaufen und sich nicht nur mit der Kunst heute, wie sieht Skulptur aus, wie kann sie aussehen oder was kann sie bewirken, auch den Ort, den historischen Ort suchen und womit sich die Künstler auseinandersetzen.
Spaziergänge zu Skulpturen in Frankfurt kann man planen mit der neuen Seite www.kunstimöffentlichenraumfrankfurt.de. Und die Installation Color Master F von Manuel Franke ist bis zum 23. September im Garten des Städelmuseums zu sehen. Das war der hr-Info-Kulturtipp von Beate Kempfert, Leiterin der Opelwillen in Rüsselsheim. Der Film, den wir Ihnen jetzt empfehlen, erzählt eine unglaubliche, aber wahre Geschichte. Ron Stallworth war Polizist in Colorado Springs, der erste schwarze Polizeibeamte des Bundesstaats, damals im Jahr 1969. Als Ende der 70er Jahre der Ku Klux Klan per Zeitungsanzeige neue Mitglieder suchte, meldete sich ausgerechnet der schwarze Ron Stallworth, um undercover gegen den rassistischen Geheimbund zu ermitteln. Stallworth wurde tatsächlich aufgenommen. Seine außergewöhnliche Geschichte hat er später aufgeschrieben und jetzt kommt sie als Film in unsere Kinos. Black Klansman von Kultregisseur Spike Lee.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Hallo, hier ist Ron Stallworth. Mit wem spreche ich bitte?
Hier ist David Duke.
Großmeister des Ku Klux Klan, der David Duke?
Ron ist der erste schwarze Polizist im Polizeirevier von Colorado Springs. Er ist überhaupt der erste schwarze Beamte im Bundesstaat Colorado, denn es ist das Jahr 1969 und Schwarze werden diskriminiert. Das hindert Ron aber nicht daran, beim Ku Klux Klan anzurufen und anzuheuern. Denn der kriminelle rechtsradikale Verein sucht neue Mitglieder.
Was kann ich für Sie tun?
Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen.
Am Telefon schimpft Ron auf Schwarze und Juden, sodass Ku Klux Klan-Oberboss David Duke ihn gleich höchstpersönlich kennenlernen will. Ron verabredet also einen Termin. Das kleine Problem, seine Hautfarbe. Die lässt sich nicht wegschminken, also muss sich Ron etwas einfallen lassen.
Die Schauspieler.
John David Washington spielt den Undercover-Agenten Ron Stallworth. Washington ist der Sohn des zweifachen Oscar-Preisträgers Denzel Washington und dies ist seine erste Hauptrolle. Der 34-jährige Kalifornier ist eigentlich Footballspieler und noch dazu ein richtig erfolgreicher. Aber vor 3 Jahren entschied er sich für einen Karrierewechsel und der ist ihm gelungen. Washington ist witzig, smart und überzeugend. An seiner Seite Hollywood-Shootingstar Adam Driver. Driver wurde als Kylo Ren in den neuen Star-Wars-Filmen international bekannt. Aber seine wahre Stärke sind die vielen witzigen Arthouse-Filme, in denen er mitspielte. Driver sucht sich immer gute Drehbücher aus und als jüdischer Polizeibeamter in Black Klansman liefert er mal wieder eine starke Performance.
Der Regisseur.
Spike Lee wurde mit seinem Film Malcolm X über den schwarzen Bürgerrechtler international bekannt und bekam 1990 für Do the Right Thing sogar eine Oscar-Nominierung. Vor allem unter seinen schwarzen Filmfans genießt Lee Kultstatus. Gleichzeitig zelebriert der Afroamerikaner seinen Ruf als unbequemer Filmemacher und Aktivist. Denn alle seine Filme behandeln Rassismus und Gewalt gegen Schwarze. Lee gelingt es mit seiner Komödie, eine wahre Geschichte so in die Gegenwart zu transportieren, dass die Bedrohung durch weiße Rassisten in den USA um Donald Trump eine neue Dringlichkeit bekommt. Dafür wurde er in Cannes mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet.
Sehenswert?
Alle Filme von Spike Lee haben in der Regel eins gemeinsam. Sie zeigen die böse Fratze des weißen Rassismus in den USA. Und Lee transportiert diese Botschaft fast immer mit der Holzhammer-Methode. Deswegen waren seine letzten Filme auch oft sehr anstrengend, moralisierend und plump. Erstaunlicherweise oder vielmehr erfreulicherweise ist Black Klansman anders. Lee gelingt mit Adam Driver und John David Washington in den Hauptrollen ein witziger, spritziger, unterhaltsamer Film. Nicht geistreich, nicht analytisch, das wäre zu viel verlangt, aber skurril und sympathisch. Die wahre Geschichte des Ron Stallworth ist Realsatire vom Feinsten und Spike Lee hat sie gut verfilmt. Seine Fans dürfen also jubeln.
HR Info, der Filmcheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Black Klansman von Spike Lee, das war der Filmcheck von Jan Tussing. Am 1. Juni ist Hilmar Hoffmann gestorben, der frühere und schon zu Lebzeiten legendäre Frankfurter Kulturdezernent. Am Dienstag haben sich Freunde und Kollegen Hilmar Hoffmanns im Frankfurter Schauspielhaus getroffen. Ein Abend für Hilmar Hoffmann, Julika Tillmanns war für uns dabei.
Der große Verlust war mit Händen zu greifen bei dieser Feierstunde für Hilmar Hoffmann. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter waren gekommen. Auch die ehemalige Leiterin des Frankfurter Filmmuseums, das Hoffmann so am Herzen lag, Claudia Dillmann.
Ich denke, wir sind heute hier versammelt, um Hilmar Hoffmann zu ehren und von seiner Persönlichkeit und seinen Erfolgen her etwas mitzunehmen in die Zukunft.
Hilmar Hoffmann war 1970 als Kulturstadtrat nach Frankfurt berufen worden. Zu seinen Großtaten hier gehören die Verwirklichung des Museumsufers mit der Schaffung zahlreicher Museen wie Post, Architektur und Filmmuseum, die Einrichtung des ersten kommunalen Kinos in Deutschland, aber auch der Wiederaufbau der alten Oper, die Ermöglichung eines experimentellen Mitbestimmungsmodells am Schauspiel Frankfurt oder die Verpflichtung prominenter Kunstprofessoren wie Caspar König und Jörg Immendorf. Das und vieles mehr realisierte Hoffmann dank seines unerschöpflichen und mitreißenden Engagements, wie es die amtierende Kulturdezernentin Ina Hartwig in ihrem Grußwort schön formulierte.
Ich bin mir sicher, dass Hilmar Hoffmann auch deshalb so mitreißend wirkte, weil ihm die Freiheit der Kunst heilig war und weil er in der Kunst ein das menschliche Leben bereicherndes Element sah. Als drittes kam hinzu, Hoffmann war an den Veränderungsmöglichkeiten von Kunst interessiert. Sie sollte nicht statisch sein, nicht kanonbeflissen, nicht biedermeierlich. Es sollte vorangehen im Geist des Experiments und der Avantgarde und der Öffnung und der Emanzipation.
Und deshalb reichte Hilmar Hoffmann eine Kulturpolitik der Leuchttürme auch längst nicht aus. Unter dem Motto Kultur für alle brachte er das Theater auch auf die Straße, die Liedermacher in die Stadtteile und die Schriftsteller in die öffentlichen Bibliotheken. Eine Lesung aus Hoffmanns Schrift Kultur für alle aus dem Jahr 1979 führte beim Festpublikum im großen Saal des Frankfurter Schauspiels zu spontanem Applaus.
Wenn unbestritten ist, dass der Mensch zu seiner Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung ästhetische Mittel ebenso dringend braucht wie ökonomische, dann muss allen Bürgern diese Voraussetzung zur Chancengleichheit geboten werden.
Der Festredner Peter Iden, Kulturjournalist, Freund und jahrzehntelanger Mitstreiter, erinnerte nicht zuletzt an die überaus günstige Kassenlage, in die Hoffmann die Frankfurter Kulturpolitik gebracht habe. Auch das ein Erbe, dem man heute verpflichtet sei.
Man blickte auf diese Stadt und den erstaunlichen Vorgang ihrer Verwandlung. Nicht zuletzt verblüfft, ob eines Kulturetats mit zeitweilig mehr als fantastischen 10% des städtischen Gesamthaushalts unter den europäischen Kommunen vergleichslos.
Peter Iden in seiner Gedenkrede für Hilmar Hoffmann. Der frühere Frankfurter Kulturdezernent ist am 1. Juni gestorben. In dieser Woche wäre er 93 geworden. Julika Tillmanns berichtete über einen Abend für Hilmar Hoffmann im Schauspiel Frankfurt. Und das war die Kulturlust in HR Info. Die Sendung finden Sie als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.